Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ein herzliches Willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Mein Name ist Erik und an meiner Seite wie immer Markus.
Hallöchen zusammen.
Ja, da sind wir nun in Folge 6. Und heute, also erzählen wir euch erstmal, was heute unser Rahmenprogramm ist. Und zwar möchten wir über das vergangene Spiel bei den Berlin Adlern sprechen. Dann haben wir Jörg Dressler heute zu Gast, den ihr vorher alle Fragen schicken konntet, was die Heimspiele auf der Bernshofer Straße betreffen. Und zu guter Letzt möchten wir ja einen kleinen Ausblick auf das nächste Spiel gegen die Cologne Crocodiles geben.
Genau, also ich muss für meinen Teil sagen, eigentlich will ich nicht über das Adlerspiel reden. Aber wir machen es trotzdem. Auch schlechte Spiele müssen aufgearbeitet werden. Und die vielleicht sogar noch etwas mehr.
Ganz genau. Also starten wir rein. Also ich war mit in Berlin, mit dem Fanbus bin ich mit nach Berlin gefahren. Und du konntest leider nie, du hast von zu Hause im Livestream das Spiel verfolgt.
Richtig, ich muss sogar zugeben, ich konnte nur die erste Halbzeit gucken, weil ich dann familiäre Verpflichtungen hatte und habe dann die zweite Halbzeit später dann nachgelesen im Play-by-Play. Ich habe festgestellt, ich habe die bessere Halbzeit verpasst für uns. Naja, egal. Der Livestream war eher so, naja, es ist noch Luft nach oben, um das jetzt hier mal solidarisch auszudrücken. War jetzt nicht der beste, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ich denke mal, vor Ort wird das Bild auf jeden Fall angenehmer gewesen sein. Im Livestream war dir auf jeden Fall sehr, sehr deutlich zu hören, ihr Truppe, Fans, die ihr da wart. Ihr habt ordentlich Rabatz gemacht.
Ja, das kann man sagen. Also der Bus war nie voll, aber es sind viele Leute mit dem Zug angereist. Sie haben irgendwie das 9-Euro-Ticket genutzt oder sowas oder viele auch wieder mit dem Pkw. Und ich würde jetzt einfach mal ins Blaue schätzen, dass wir schon so 150, 200 Leute waren, irgendwas in der Richtung. Und wie sich halt so gehört für eben Hardcore-Fans, die auch auswärts fahren, wir hatten halt alle Krachmachgeräte mit. Und das hatten die Berliner Fans so nie. Die waren uns natürlich zahlenmäßig weit überlegen, aber da wir alle Tröten und Trommeln und Trompeten hatten, waren wir während des Spiels deutlich die lautesten.
Das ist doch wunderschön. Das hat man auf jeden Fall gut gehört. Und zu der Thema Anreisezug, das war vielleicht sogar die cleverere Anreise. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber der Mannschaftsbus, der hat ja tatsächlich fast 4 Stunden gebraucht, weil irgendwie in Berlin eine Fahrraddemo war, hatte ich gelesen. Ja. Und dementsprechend lange war der Bus unterwegs. Ich weiß nicht, wie war es bei euch im Fanbus? War der auch länger als geplant unterwegs oder war das einkalkuliert?
Also es war, ich weiß jetzt nicht, ob es von vornherein einkalkuliert war vom Busfahrer, aber wir hatten auf jeden Fall genug Zeit gehabt, war noch zeitig genug da. Ich glaube, wir sind sogar mit dem Bus, mit dem Spielerbus relativ zeitnah, also ungefähr gleichzeitig angekommen. Wir haben die nur ausladen sehen. Aber ja, stimmt, da war diese Fahrraddemo, irgend so eine Sternenfahrt, wo auch, glaube ich, ein paar Autobahnteile gesperrt waren. Deswegen sind wir schon irgendwie relativ zeitnah von der Autobahn runter, mussten durch die ganze Stadt gondeln. Das hat ganz schön Zeit gekostet, aber an sich hatten wir keine Probleme gehabt.
Na, immerhin. Zum Glück noch pünktlich zum Kickoff da. Und ich denke mal, mit dem fangen wir jetzt am besten mal an, mit dem Kickoff der Berliner.
Ja, so sieht's aus. Also, macht zwar jetzt keinen Spaß, aber da gehen wir mal rein ins Spiel. Also, während Dresden die schwärzeste erste Halbzeit vieler Jahre hatte und nur ein First Down erzielen konnte und sonst immer 3 and Out ging, lief es bei Berlin deutlich besser. Also, auch wenn ich das schon höre, ein First Down in einer ganzen Halbzeit, das kannst du halt auch keinem erzählen.
Nee, nicht wirklich eigentlich. Ja. Vor allem als amtierender deutscher Meister, das ist unfassbar bitter.
Aber da, ja, kommen wir am Ende dazu. Zwar musste Berlin im ersten Drive punten und konnte aber im zweiten Drive schon ihre volle Stärke zeigen. Nach einem starken Quarterback-Run von Zach Kavanaugh, der zwar zurückgepfiffen wurde, ließ er sich durch den Pfiff nie beirren und erzielte mit einem erneuten Run einen 50-Yard-Raumgewinn.
Einfach mal das halbe Feld runter. Brutal.
Definitiv. Und das hält nicht vom Running Back, sondern vom Quarterback. Ja, kurz bevor Berlin mit einem Quarterback-Sneak punkten konnte, verletzte sich noch unsere Nummer 99, Erik Hausschild. Ich weiß jetzt nie genau, wie er sich verletzt hatte. Auf jeden Fall lag er da eine Weile auf dem Feld und musste behandelt werden.
Ja, ist dann auch gestützt runter von Kollegen und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob er beim Spiel nochmal zurückgekommen ist oder ob er dann an der Sideline geblieben ist.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nie mitbekommen. Und somit stand es dann übrigens also 7-0 für Berlin. Und auch Berlins nächster Drive sollte mit Punkten nach einem 40-Yard-Pass und erneuten Quarterback-Sneak erfolgreich enden. Und somit stand es Anfang des zweiten Viertels 14-0. Also die kamen gut ins Spiel und ja, Dresden war irgendwie, wurde anfangs deutlich erst einmal nur überrannt. Und Dresden konnte Berlin auch endlich mal schnell stoppen, um einfach trotzdem zeitnah vom Berliner Quarterback danach wieder zu verzweifeln, welcher nach einem langen Drive einen Wurf auf einen völlig freien Receiver, der in der Endzone stand, anbringen konnte und die Führung auf 21-0 ausbaute. Dabei blieb es leider in der ersten Halbzeit nie, denn ein fast identischer Drive gelang Berlin nochmal kurz vor der Halbzeit und Berlin konnte somit die Anzeigetafel auf 28-0 zur Halbzeit stellen.
Also das ist schon, ja, mir fehlen die Worte, muss ich ehrlich sagen, um das irgendwie noch zu verkraften. Also,
ja, was willst du sagen, es war auf jeden Fall ein Viertel zum Vergessen, die Stimmung im Fanblock. Also
eine Halbzeit zum Vergessen, nicht bloß ein Viertel.
Ja, das stimmt, eine Halbzeit. Die Stimmung im Fanblock, kannst du dir vorstellen, war recht geknickt, wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Ja, es gab starke Abstimmungsprobleme in der Defense, die Defense war völlig überrumpelt. Der Quarterback von Berlin, der war der Wahnsinn. Da hat alles funktioniert. Die Pässe kamen an, der hat ein Laufspiel gehabt, das war unglaublich. Der war nur unterwegs gewesen.
Das ist richtig krass. Also ich weiß nicht, ich kann mir das nur schwer vorstellen, wie das für die Defense gewesen sein muss. Die waren teilweise echt in der Lage, die Passempfänger gedeckt zu halten und die Routen zuzumachen für den Run. Aber dann läuft der Quarterback einfach los. Und ich hatte das in den Kommentaren bei dem Livestream sehr geil gesehen, hat einer geschrieben. Also der Quarterback ist auch so eine Mischung aus Aal und Schmierseife, weil teilweise sind die einfach ja auch an dem abgeprallt und haben den überhaupt nicht getackelt bekommen. Also es war wirklich unfassbar und zum Haare raufen. Und das für uns nicht nur als für uns als Fans, sondern auch definitiv für die Defense, die da sicherlich schier verzweifelt sind.
Also, ja, was halt natürlich da auch dann eine Rolle spielt, also es war halt auch sehr heiß und warm, also das natürlich gilt natürlich für beide Mannschaften, aber ich will nur darauf hinaus, dadurch, dass in der Dresdner Offense halt auch gar nichts zusammenkam, da Abstimmung zwischen Quarterback, der ja war ja sein erstes Spiel, Justin Eigner, und seinen Receivern, das passte halt auch noch nie so richtig und deswegen waren wir immer, also wir waren halt recht schnell wieder vom Feld mit der Offense und die Defense stand halt immer sehr lange auf dem Feld.
Ja.
Und das ist für die, das ist halt sehr anstrengend mit der Zeit.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass die da viel buckeln mussten. Also es ist ja schon frustrierend, wie wir es ja schon gesagt haben, nur ein First Down in der ganzen ersten Halbzeit, während alleine der Quarterback Adler Quarterback uns 7 First Downs und 2 Touchdowns eingeschenkt hat. Also das ist schon, holla die Waldfee, da hat einer ganze Arbeit geleistet. Nicht nur das Team, sondern auch der Coaching-Staff der Adler war perfekt auf die Dresdner eingestellt in der ersten Halbzeit. Also da kann man nur sagen, Hut ab für das, was Berlin da in der ersten Halbzeit geleistet hat. Jetzt kam ja aber noch eine zweite Halbzeit und viele haben jetzt schon gedacht, oh weh, das wird doch hier ein böses Shootout. Aber zum großen Glück konnte Dresden dann endlich mal ins Spiel finden. Hat es direkt im ersten Drive geschafft, 3 First Downs zu erzielen, was ja schon mal eine 200-prozentige Steigerung ist im Vergleich zur kompletten ersten Halbzeit. Und am Ende auch endlich mal auf dem Scoreboard anzukommen. Durch einen schönen Pass von Justin Eigner auf unseren neu zurückgekehrten Darrell Stewart, die Nummer 5, und einem PAT von Sebastian Naas konnte man zumindest endlich mal auf 28-7 stellen. Aber das hat Berlin irgendwie überhaupt nicht interessiert und die haben munter weitergemacht und haben nach einem 45-Yard-Pass ihrerseits wieder die Punkte aufs Scoreboard gebracht und auf 35-7 gestellt. Ja, jetzt hatte man schon so ein bisschen die Vermutung, oh Gott, wird Dresden hier abgeschossen und knickt ein, aber ich glaube, in der Halbzeit wurden halbwegs gute, richtige Adjustments gemacht, denn Dresden konnte jetzt auch mal endlich in der Offense zeigen, was sie so drauf haben und haben einen tiefen Pass auf Darrell Stewart anbringen können und am Ende noch den Pass von Justin Eigner auf Isaiah Imagi, der wieder zum Touchdown für Dresden führte und somit auf 35-14 gestellt wurde. Berlin hatte dann wieder seine Probleme und ging 3-and-out. Und Dresden konnte sich nun endlich mal herankämpfen und musste nicht immer nur dem alten Abstand hinterherrennen. Und jetzt haben auch mal Yassan und David gezeigt, dass sie wirklich gute Running Backs sind und haben dann endlich Dresden und die Fans wieder jubeln lassen. Es war wieder der Pass von Justin Eckner auf Isaiah Ameji. Herrgott, dieser Name wird mich diese Saison zur Verzweiflung bringen. Und dem PAT von Sebastian Naas, welcher dann endlich bei 35-21 stand. Berlin hat den letzten Drive, den sie abgegeben haben, sich gemerkt und haben jetzt gezeigt, was sie können. Mal wieder, wie im ganzen Spiel schon. Und ein First Down, ein tiefer Pass und klingelingeling. Es steht 42-21, kurz vorm Ende des dritten Viertels. Dresden kann mit seiner Offense jetzt endlich wieder zeigen, was sie eigentlich, warum sie deutscher Meister sind, und legen einen schönen 41-Yard-Pass hin und stehen direkt wieder vor der Endzone, kurz bevor das vierte Quarter beginnt. Und mit dem Wechsel der Seite stellen sie dann auch auf den nächsten Punktestand, beziehungsweise erhöhen wieder auf dem Scoreboard den Punktestand auf 42-28. Und wieder ist es unsere Nummer 5, Daryl Stewart, der sich hier zeigt, dass er das wert ist, dass wir ihn zurückgeholt haben. Berlin kann dann sehr viel Zeit von der Uhr nehmen im vierten Viertel und ist fast 6 Minuten sogar im Angriff und kann nochmal punkten, versucht sich dann an der Two-Point, die zu unserem Glück, sagen wir es mal, schief geht. Und somit steht es nur 48-28. Dresden muss natürlich jetzt aufs Gaspedal treten und ein bisschen Risiko gehen. Und so passiert es natürlich dann, dass eben auch mal eine Interception geworfen wird. Und Berlin direkt wieder im Ballbesitz ist an der Mittellinie, was sie aber zu unserem großen Glück nicht nutzen können. Und der Ball einmal gefumbelt wird an der Mittellinie und von unserer 95 Leonardo Mattassini recovered werden kann. Jetzt gibt Dresden Gas und unser QB kann nicht nur werfen in die Endzone, sondern kann auch selber laufen. Wollte vielleicht mal zeigen, dass er auch hier in der Lage ist, wie der gegnerische Quarterback eben zu laufen, und nach 13 Yards steht er selber in der Endzone. Sebastian Naas kann dann auf 48-35 stellen. Geht Berlin wieder in den Angriff, wirft dann ihrerseits eine Interception, die durch Andrew McElroy recovered wird und ganze 49 Yards zurückgetragen wird, fast bis in die Berliner Endzone. Leider schafft das nicht ganz, sodass die Dresdner Offense das dann vollenden muss, was Andrew angefangen hat. Und der letzte Touchdown-Pass des Spiels, muss man leider so sagen, geht dann von unserer Nummer 16 wieder auf die Nummer 9. Und Sebastian Naas kann seine weiße Weste bewahren und stellt auf 48-42. Ja, dann ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber nach dem Onside-Kick, den Dresden versucht, landet dieser leider in Berliner Armen. Und Berlin hat genug Zeit, oder es ist zu wenig Zeit auf der Uhr, und somit kann Berlin abknien. Und am Ende steht es 48-42 für Berlin. Was bleibt zu sagen nach diesen zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten? Also
zu sagen bleibt, dass wahrscheinlich die Coaches um Headcoach Ulz Stoiber den Jungs in der Kabine sicherlich einen riesen Einlauf gegeben hat. Das war wie ein komplett neues Team, was auf einmal aufs Feld kam. Vielleicht hat auch Berlin ein bisschen den Fuß von der Bremse genommen, möglicherweise, was denen am Ende fast noch zum Verhängnis geworden wäre. Also das ist auf jeden Fall nochmal spannend geworden. Wir dachten dann so, ja, okay, geil, wir haben nochmal Punkte gemacht. Wir haben uns auch bei jedem Touchdown auf jeden Fall gefreut und gejubelt, aber ja, du hast damit eigentlich nie gerechnet, dass das noch was werden kann, dass wir da überhaupt nur in die Nähe des Siegs kommen können.
Ja, am Ende immerhin ein One-Score-Game, und wenn man sich überlegt, dass man in einer Halbzeit 42 Punkte aufs Scoreboard bringt, hätte man mal ein bisschen eher damit vielleicht angefangen, dann wäre es auch wahrscheinlich andersrum ausgegangen.
Ja.
Aber naja, wenn man im ganzen Spiel 18 First Downs erzielt und 17 davon in der zweiten Hälfte, dann ist es einfach schwierig, so ein Ding zu gewinnen. Klar, wenn man am Ende sieht, Berlin mit 18 Strafen für insgesamt 192 Yards, die haben uns auch ein paar Mal ganz, also die haben uns ja quasi zweimal das Feld geschenkt.
Ja, dazu kann ich was sagen. Also es gab sehr viele, sehr, 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 sehr viele Strafen in der zweiten Halbzeit, so gegen Ende des Viertels vor allen Dingen, des Spiels. Und die meisten gingen da halt wirklich auf in Berliner Richtung. Da hatten wir schon zum Spaß und irgendwann gesagt, ob der Ulz in der Halbzeit mal mit dem Portemonnaie zum Whitehead gegangen ist. Aber das, ich weiß nicht, das waren nur viele Nicklichkeiten, dann die Stimmung wurde dann irgendwie, es kochte dann hoch am Ende, wo wir immer näher gekommen sind, hat Berlin dann vielleicht auch ein bisschen Muffensausen bekommen und ist ungeduldig geworden, ich habe keine Ahnung, aber da waren sehr viele unnötige, unschöne Strafen da, also Aktionen dabei, die dann halt mit Flaggen bestraft wurden und das hat es uns halt ermöglicht, dann noch so ranzukommen.
Ja, also man freut sich ja nie über Strafen, aber man nimmt solche Geschenke natürlich mit an, natürlich erst recht nach so einem Spielverlauf in der ersten Halbzeit. Aber ja, die Frage ist natürlich, woran hat es gelegen? Ne? Das fragt man sich nach so einem Spiel. Sagen wir mal so, am Laufspiel, das war auf jeden Fall schon mal kein Faktor. Wenn ich da so in die Stats reinschaue, dass man da insgesamt 119 Yards Rushing gerade mal hat, wo, wenn man gegen Kiel zum Beispiel schaut, mit 157 und Potsdam mit 209 Yards.
Ja, und der Spieler mit den meisten Rushing Yards bei uns war halt der Quarterback, ne?
Ja, Justin Eckner. Auf der anderen Seite war es übrigens auch der Quarterback, bloß der hatte halt eben 156 Yards Rushing.
Ja, ich meine, das ist halt, das kommt, ist halt dem Spielverlauf auch geschuldet, dass wir unser Laufspiel nie so etablieren konnten. Also man hätte das vielleicht, ich bin jetzt kein Coach, aber man hätte es vielleicht in der ersten Halbzeit, konnte man es oder hat es nie so etabliert bekommen. Und dann irgendwann lagst du halt so weit hinten, da ist halt Lauf dann schwierig, weil Lauf kostet Zeit, nimmt Zeit von der Uhr und man muss halt dann irgendwie hoffen, auch mal ein paar Big Plays raushauen zu können und mit langen Würfen. Und deswegen kommt bei so einem großen Rückstand das Laufspiel dann am Ende immer ein bisschen zu kurz.
Ja, das ist richtig. Also man hätte definitiv schon in der ersten Halbzeit mehr Laufyards generieren müssen. Aber ja, da werden wahrscheinlich nur die Coaches und die Spieler wissen, woran es am Ende gelegen hat. Naja, jetzt haben wir allerdings natürlich auch vielleicht das kleine Problem, die Nordmeisterschaft ist jetzt eigentlich nur noch mit fremder Hilfe möglich, oder? Wenn sehe ich das falsch? Wir müssen ja jetzt das Spiel gegen Potsdam im Rückspiel mit mindestens +4 gewinnen und gegen Berlin müssen wir auch +7 gewinnen. Aber dann haben wir ja immer noch 2 Niederlagen und die anderen beiden Teams im schlechtesten Fall für uns +1 Niederlage. Da muss ja Potsdam zumindest noch gegen ein anderes Team verlieren, oder? Habe ich ja, da einen Denkfehler?
Ja, Markus, da überrummst du mich jetzt. Hast du mit deinem Abakus da gesessen und das ausgerechnet? Da kann ich nichts zu sagen.
Also, jetzt an alle da draußen, die uns hier so gerne zuhören. Ich bin der Meinung, die Nordmeisterschaft ist nur noch mit fremder Hilfe möglich. Wir müssen gegen Potsdam +4 gewinnen und gegen Berlin +7 im Rückspiel, um den direkten Vergleich zu gewinnen. Und Potsdam muss noch mindestens gegen ein anderes Team verlieren, damit eben auch Potsdam 2 Niederlagen hat. Ich weiß nicht, du kannst da nebenbei mal kurz gucken, haben die Adler bisher gewonnen alles? Nee, die haben, glaube ich, auch schon einmal verloren, wenn ich das gerade richtig im Sinn habe.
Ja, nee, alles haben sie noch nie gewonnen.
Die haben, glaube ich, schon einmal verloren und die müssen, dadurch wird es dann gehen, wenn wir quasi gegen die Adler gewinnen. Plus Potsdam hat bisher alles gewonnen, wenn ich das richtig im Sinn habe.
Berlin Adler hat eine Niederlage gegen Potsdam und 3 Siege.
Genau, also müsste ich mit meiner Theorie recht haben. Wenn es einer besser weiß, meldet euch bei uns. mnrxcast@dresden-monax ist die Mailadresse.
Also, um was Positives vielleicht aus dem Spiel noch zu holen, wer war unser Monarchs-MVP? Wer war für uns jetzt der beste Spieler unseres Teams?
Also, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich habe mir so ein paar Namen aufgeschrieben. Sei es Daryl Stewart, der zurückgekommen ist, oder der Name, der mir so schwer fällt, Zaya Amagi in der Offense. Als Defense-Spieler sogar Andrew McElroy mit seiner Interception und seinen sonstigen Stats war auch gut, aber ich denke mal, trotz alledem, trotz der ersten Halbzeit, können wir, glaube ich, schon unseren neuen QB in der zweiten Hälfte als MVP wählen? Würdest du da mitgehen?
Ja, definitiv. Also Justin Eckner hat in der ersten Halbzeit ging er quasi nichts auf Dresdner Offense-Seite und in der zweiten, also er hat dann in der zweiten Halbzeit alleine 6 Touchdowns erzielt, genau, und einer war davon ein Rushing-Touchdown.
Genau, 5 Passing-Touchdowns und ein Rushing-Touchdown. mein Herz war auch eine Interception geworfen, aber er hat immerhin auch 20 Completions für 200 Yards noch dahingelegt.
200 Yards, 6 Touchdowns und eine Interception, das sind super Stats, aber das, und das hat er alles nur in einer Halbzeit quasi gefühlt gemacht. Also von daher können wir ihn nehmen, wenn wir nie den 12. Mann die Fans nehmen.
Ja, die Fans könnten es natürlich auch sein. Die haben auf jeden Fall Vollgas gegeben. Zumindest hört es sich im Stream nach Vollgas an.
Genau, und das müssen wir halt mitnehmen. Wir müssen jetzt die Lichtblicke, die quasi in der zweiten Halbzeit dieses Spiels dann am Ende noch entstanden sind, die müssen wir halt einfach als Mindset in das nächste Spiel mitnehmen und daraus lernen.
Also wenn wir immer so eine zweite Hälfte Justin Eckner haben wie in Berlin, dann haben wir auf jeden Fall viel Freude an ihm. Das hoffe ich.
Ganz genau. So, das soll es gewesen sein zu der Spielzusammenfassung gegen die Berlin Adler. Und dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Part, und zwar zum Interviewpartner.
So, dann haben wir euch natürlich versprochen, dass wir heute hier mal die ganzen Fragen zum Thema Bernsdorfer Straße und erstes Heimspiel im Monarchs Superdome beantworten wollen. Und da wir zwei beiden dazu vielleicht nicht ganz so viel sagen können, wollen wir jetzt mal hier nicht alleine sein, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen, den Herrn Jürg Dressler, den Geschäftsführer der Dresden Monarchs, und mit seiner Hilfe wollen wir dann eure Fragen beantworten. Hallo Jürg.
Hallo.
Tag Chef.
Schön, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast, Jürg, und wir würden jetzt auch gar nicht lange drum herum reden wollen, außer vielleicht, dass wir doch mal kurz erzählen, wer du eigentlich bist. Ich glaube es zwar nie, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein, zwei Leute gibt, die nicht so wirklich wissen, wer ist eigentlich Jürg Dressler. Das kann doch mal der Erik erzählen, wer ist eigentlich Jürg Dressler.
Ja, ist natürlich eigentlich interessant, dass wir das erzählen, wenn wir ihn hier vor uns sitzen haben, aber wir haben ein paar Infos bekommen von einem Altbekannten, den du gut kennen solltest, und zwar Stefan Brock. Der hat ein paar Sachen gedroppt für uns. Und zwar, dass du quasi seit 94 bei den Monarchs bist und vorher ein erfolgreicher Judoka warst. Erzähl mal das, was das denn?
Das war mein Sport vor dem Football, vor der Footballkarriere quasi, habe ich irgendwann mal angefangen mit 6 Jahren Judo zu betreiben.
Ja, geil.
Und bis wohin hast du es geschafft? Im Dan heißt das doch, glaube ich, beim Judo, oder? Bist du irgendwelchem Dan, geht es doch?
Das ginge bei uns, das ist wirklich schon eine Weile her. Ich hatte es gab bei mir keinen Dan. So, weil so lange war ich gar nicht dabei. Ich glaube, bis 14, 15 Jahren habe ich das den Sport betrieben. Übrigens mit Robert Kruse zusammen. So lange sind wir schon beieinander. Und da gab es aber, bis zum Dan habe ich nichts getrieben. Da waren wir noch zu jung.
Okay, naja, aber Judoka, und das hat dich ja dann später auch weiter bekleidet, sagen wir mal, bestimmt ein paar Handgriffe mit in den Football reingebracht. Als Running Back kann das sicherlich nicht schaden, oder?
Ja, zumindest was das Durchwurscheln anging, war es sicherlich von Vorteil.
Ziemlich von Vorteil, wenn man hier mal so liest, was man so gehört hat.
Ja, du warst dann quasi Running Back bei den Dresden Monarchs und hast, wie er hier schrieb, viele Jahre als Topscorer quasi im Verein abliefern können und hast 2001 eine 1500 Rushing-Yard-Saison hingelegt. Das nenne ich mal auch mal. Nicht schlecht.
Wenn es so geschrieben steht, dann ja, wird Stefan sicherlich recht haben, ja. Damals gab es leider nicht so eine schöne Statistik, wie es heutzutage üblich ist.
Genau, und du hast bis 2001 hast du gespielt, richtig?
Weißt du das noch? Ich glaube noch ein Jahr weiter. Ich habe dann nochmal die Seiten gewechselt, ganz zum Schluss. Einfach nochmal ein Jahr auf der anderen Seite gestanden und dann war aus die Maus. Mit dem Aufstieg in die erste Liga habe ich dann komplett in das Management gewechselt.
Ah, alles klar. Und ja, genau, es steht hier, dass du dann die organisatorischen Fähigkeiten übernommen hast, schon 99. Also stimmt das, dass das quasi schon so ein bisschen überlappt hat noch mit deiner aktiven Karriere?
Ja, am Anfang war es tatsächlich ein bisschen verrückt. Da sind beide Sachen parallel gelaufen, aber das ist natürlich dann zeitlich überhaupt nicht mehr zu stemmen gewesen. Von daher ist dann einfach auch das Alter war dann auch erreicht irgendwo und dann natürlich die Leidenschaft, was die Organisation anging. Und von daher bin ich dann, wie gesagt, komplett ins Management gewechselt.
So, und nun mittlerweile arbeitest du im Liga-Vorstand der GFL und bist damit für den Ligabetrieb verantwortlich. Was können wir uns darunter vorstellen?
Oh, das ist natürlich jetzt eine ausladende Geschichte, aber es gibt eine Liga-Vereinigung, den Liga e.V., und dort bin ich ehrenamtlich, engagiere ich mich dort auch hauptsächlich ist mein Bereich dort die Spieltagsorganisation, also der Spielplan an sich. Und so hat jeder von den Mitgliedern, die sich dort engagieren, ein eigenes Ressort, was sie betreuen. Und das ist mein Steckenpferd.
Alles klar.
Das klingt sehr interessant. Ich denke mal, dazu könnten wir auch eine ganze Folge wahrscheinlich füllen zu diesem Thema Liga und Ligaspielbetrieb und solche Geschichten. Da gibt es ja sicherlich auch genug Leute, die darüber gerne mal diskutieren würden mit dir. Aber wollen wir heute nicht machen.
Es gab noch ein paar weitere Fragen, Entschuldigung, Markus, es gab noch ein paar weitere Fragen zu deiner Person und zum Verein, aber es sollte ja heute hauptsächlich um die Heimspiele auf der Berni gehen. Und da gehen wir jetzt erstmal in die Fragen rein, weil ja, das ist das wichtigste Thema heute.
Genau. Wir fangen einfach mal direkt an mit der wahrscheinlich Frage, die die Leute am häufigsten gestellt haben, beziehungsweise die meisten interessieren. Wie kann ich parken, beziehungsweise wie kann ich generell anreisen zur Berni, wenn die Parkplatzsituation eher mau ist?
Also grundsätzlich, wer die Gegend kennt in der äußeren Neustadt, ist natürlich die Parksituation immer kompliziert. Also unsere große Bitte, und das werden wir sicherlich auch die Woche noch das ein oder andere Mal posten, ist wirklich an alle Gäste und Fans einfach wirklich den öffentlichen Personennahverkehr zu verwenden. Das ist die bequemste Anreise in dem Fall und man umgeht jeglichen Frust der Parkplatzsuche. Es gibt schlichtweg keine Parkplätze.
Das stimmt, also wir waren ja mal zu Trainingszeiten auf der Berni und selbst da war es schon aussichtslos, irgendwas zu finden. Wenn dann irgendwie knapp 1200 Zuschauer ins Stadion strömen wollen, wird es natürlich nicht einfacher. Also Leute, nutzt die ÖPNV jetzt mit dem 9-Euro-Ticket erst recht.
Hätten wir uns natürlich vorbereiten können, was da jetzt genau fährt. Ich glaube die 13?
Also die Linie 13 fährt auf jeden Fall.
Habe ich euch abgenommen, habe ich extra, weil ich wusste, dass ihr mir diese Frage stellen werdet. Ne? Also ist tatsächlich der kürzeste Fußweg zum Stadion Bernsdorfer Straße ist, ihr fahrt mit der Straßenbahnlinie 13 und steigt an der Friedensstraße aus. Dort sind dann wirklich bloß noch 300 Meter bis zum Stadion. Oder wenn ihr die S-Bahn nutzen wollt, dann einfach bis zur Haltestelle Bischofsweg fahren. Oder wenn er ein Stückchen Fußweg in Kauf nimmt, könnt ihr natürlich auch viele weil sie quer durch Dresden fahren, mit der Straßenbahnlinie 7 und 8 bis zum Bischofsplatz fahren. Das ist an der Schauburg. Und von dort kann man durchaus, muss man nicht erst umsteigen, kann man auch laufen bis zum Stadion. Dann ist es vielleicht ein knapper Kilometer. Aber ich denke, das kann man noch in Kauf nehmen.
Genau, ein herrliches Wegebier mitnehmen und dann ist der Weg von der Schauburg bis zur Berni auch überhaupt nicht mehr weit. Eine andere Frage wäre, wie viel Zuschauer werden denn in der Berni zugelassen? Das hat zum Beispiel der René und die Maria gefragt, die wollten das gerne mal wissen.
Wir haben dort gar keine richtige Kapazitätsgrenze. Also wenn man mal in die Jahre zurückblickt, wenn wir noch an das Aufstiegsspiel denken, in die zweite Bundesliga, da haben wir tatsächlich in dem Stadion eine Party mit 4.500 Fans gefeiert. Also es war gigantisch. Von daher denke ich nicht, dass wir die Obergrenze erreichen werden. Ich denke, es finden nach wie vor aktuell dort bequem 2000, 2500 Menschen finden dort bequem Platz, ohne dass man sich dort quasi auf die Füße tritt. Von daher machen wir uns da aktuell keine Sorgen.
Aber das sind alles Stehplätze, oder? Stimmt das?
Das ist ja, wir haben ja in den letzten Wochen oder Monaten hat ja in Vorbereitung dieser Spieltage die Landeshauptstadt Dresden dort im bestehenden Eigenbetrieb Sportstätten hat ja dort eine Tribüne gebaut auf der Heimseite. Die Heimseite ist die Richtung Hansastraße schaut. Die wurde quasi als Tribüne ausgebaut. Dort sind jetzt im Prinzip große Sitzblöcke integriert. Also sind glaube ich, 7 Stufen eingebaut, sodass man sich dort auch hinsetzen kann, stehen und hinsetzen kann. Wie es dann letztendlich genutzt wird, das ist wirklich auch für uns einfach eine Erfahrung, die wir einfach zum ersten Spieltag mal testen müssen. Grundsätzlich sind alle Tickets verkauft ohne einen Sitzplatzanspruch und freie Platzwahl. Also dass jeder, der kommt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dass wir einfach mal wirklich, ist für uns natürlich auch eine große Wundertüte. Wie wird was angenommen? Wie wird welcher Platz frequentiert? Das müssen wir wirklich beim ersten Mal alles ein bisschen beobachten und natürlich gemeinschaftlich ein bisschen üben und Rücksicht aufeinander nehmen.
Also das heißt einfach Karte kaufen, reingehen und den besten Platz sichern.
Aber das ist natürlich jetzt super Überleitung zu einer weiteren Frage. Wie wird der Kartenverkauf für die Heimspiele denn ablaufen und was wären die Kosten?
Es gibt nur eine Kategorie. Das Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt kostet 7,50 Euro und Kinder ab 6 Jahren zahlen 5 Euro. Und der Kartenverkauf ist ja, den haben wir schon am Freitag gestartet im Vorverkauf über unser, kann man über unsere Homepage ganz normal über unseren Ticketanbieter Etix gelangen. Und dort kann man sich jetzt schon das Ticket sichern, spart natürlich das Anstehen an der Tageskasse. Und wie ich schon sagte, gibt es natürlich entsprechend auch eine Tageskasse, wo man auch ganz spontan vor Ort sich ein Ticket erwerben kann.
Sehr schön. Also entweder ein bisschen Zeit mitbringen und vor Ort kaufen oder noch vorher schon den besten Platz sichern, dass man direkt reinstürmen kann.
Genau.
Wir waren ja vorhin schon bei dem Thema Anreise. Gibt es denn da, ist es in der Planung, so eine Art Kombi-Ticket, wie es beim Fußball auch ist, mit der DVB zu machen in Zukunft? Dass man das Ticket auch als Fahrschein nutzen kann?
Das ist in der Kategorie aktuell nicht angedacht, nein.
Okay, also nutzt weiterhin das 9-Euro-Ticket, solange es noch geht.
Das 9-Euro-Ticket ist ja, soweit mir bekannt, auch gilt ja für 3 Monate, richtig?
Genau, das geht ja
gar nicht. Du kaufst eins für 1 Monat, aber du kannst halt für 3 Monate, dreimal kannst du das machen.
Quasi. Genau, bis Ende August rein soll es gültig sein.
Und wer schon mal auf der Bernie war, also jetzt auf so aktuell, wie sie jetzt ist, mit den neuen Gebäude da quasi, da stellt sich so die Frage, die sanitären Anlagen. Ich meine, du gibst so eine Toiletten, aber werden die reichen? Werden da noch Container hingestellt? Gibt es da irgendwelche Infos?
Nein, wir werden für beide Tribünenseiten gibt es jeweils eine separate Toilettenanlage. Also einmal ist es in dem Haus integriert, wie du gerade beschrieben hast, in unserem Nachwuchszentrum. Die sind ja frei zugänglich. Da ist auch gerade eine Behindertentoilette eingebaut, sodass man auch bequem für alle benutzt werden kann. Und auch auf der anderen Tribünenseite wird es noch eine mobile Variante geben mit einem Toilettencontainer, sodass dort wirklich dass wir nicht alle erst ums Draht drum rumrennen müssen und dass wir auch genügend natürlich Toilettenanlagen vor Ort haben.
Ja, perfekt.
Sehr schön. Weil du ja gerade sagtest, es wurde noch ein bisschen erweitert, was die Toiletten angeht. Wie ist es denn allgemein geplant auf der Bernie? Wird die weiter noch ausgebaut? Also gibt es auch auf der Gastseite irgendwann nochmal so eine Tribüne? Oder ist es damit erstmal getan mit der einen Tribüne, die jetzt neu gebaut wurde?
Damit ist es jetzt erstmal vorerst getan. Sicherlich wird es in Zukunft, aber da reden wir von einem größeren Zeitfenster, sicherlich noch weitere tolle Geschichten geben, die wir uns im Trainingszentrum wie wir das erweitern wollen, umbauen wollen. Das ist aber eine langfristige Geschichte. Wir sind ja sehr froh darüber, dass sich auch die Stadt Dresden dazu bekannt hat, dass das eben ein Football-Stützpunkt bleibt und also sein soll und bleiben wird, sodass wir uns dort auch wirklich eine Heimat für viele weitere Jahre schaffen und natürlich dort auch unsere Träume verwirklichen können. Aber jetzt, was die kurzfristige Zeit angeht und unseren Spielbetrieb gerade mit der Bundesligamannschaft, das sehen wir nur, es ist tatsächlich natürlich nur eine Ausweichvariante, muss man so sagen, es ist eine Notlösung. Und sobald das Heinz-Steier-Stadion fertig ist, drücken wir die Daumen, dass es im Zeitplan bleibt, dann können wir sogar vielleicht schon Ende 23 dort unser erstes Spiel austragen, ist natürlich unser Bestreben, so schnell wie möglich natürlich wieder in das Heinz-Steier-Stadion zu gehen.
Ja, das sind quasi langfristig rosige Aussichten für unseren Verein. Ne? Wir kriegen ein großes neues Stadion, also wo wir halt rein dürfen und die Bernie wird halt nach und nach immer schöner.
So ist es.
Und dann irgendwann in Zukunft ist die Bernie vielleicht das schönere Stadion und dann gibt es vielleicht doch noch die Überlegung, dass die Bernie das Steierstadion ablöst. Wer weiß, was in Zukunft passiert.
Ich denke, da wird das Steierstadion schon gerade mit den 5000 überdachten Sitzplätzen wird so viel Strahlkraft haben, das werden wir nie mit der Bernsdorfer Straße einholen.
Das mag sein, aber wer weiß, viele schwärmen ja vom Monarchs Superdome auf der Bernsdorfer Straße. Aber du sagtest gerade noch einen guten Punkt, die überdachten Sitzplätze, das wird es ja auf der Bernie so nicht geben. Also Wind und Wetter sollte man getrotzt sein auf der Bernsdorfer Straße.
Auf jeden Fall, ist nur für Hartgesottene. Das wird uns auch am Wochenende sicherlich treffen. Die Wettervorhersagen sind ja sehr gut. Also diesmal werden wir wahrscheinlich eher unter der Hitze leiden, weil die Sonne soll angeblich strahlen und über 30 Grad werden. Von der Warte her ist auf jeden Fall eine Mütze oder vielleicht sogar ein Sonnenschirm angesagt, damit man keinen Sonnenbrand kriegt. Aber es ist lieber so, als wenn es zwischen Strömen regnet. Aber es gibt leider keine überdachten Sitzplatzmöglichkeiten.
Naja, man kann ja auch bei dem schönen Wetter den Cheerleadern einfach ein paar Wasserspritzpistolen geben und die gehen mal durch die Fans durch. Das geht ja auch.
Wäre eine Option.
Ja, genau. Deswegen, Leute, cremt euch ein, setzt euch Hüte auf und trinkt genug dann bei den warmen Heimspielen.
Genau. Und wer gar keinen Hut hat, der Fanshop wird sicherlich auch vor Ort sein. Da kann man auch einen Hut kaufen in passender Monarchsoptik dann.
Nicht schlecht, Moritz, nicht schlecht.
So, eine interessante Frage noch vielleicht. Wie wurden denn die angrenzenden Garteninhaber besänftigt? Man hat ja da schon gehört, dass die nicht immer so zufrieden sind mit der Lautstärke im Stadion. Und jetzt wird es ja wahrscheinlich nicht leiser werden, wenn die erste Mannschaft auch noch dort spielt.
Das, ich denke mal, das ist auch bloß ein Ammenmärchen. Es gibt immer Leute, die sind happy oder die freuen sich über jeglichen Sport, der getrieben wird. Es gibt Leute, die sind unzufrieden, auch mit der Lautstärke. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich mit unserer Nachbarschaft, stehen wir sehr gut. Und wir hatten heute gerade ein Gespräch noch gehabt mit der benachbarten Gartensparte, weil sie natürlich auch planen wollen, wie kommen sie an ihre eigenen Parkplätze und so weiter. Aber da finden wir ja gemeinschaftlich immer eine Lösung. Also ich denke nicht, dass wir dort auf Kriegsfuß mit den angrenzenden Kleingärtnern sind, geschweige denn mit den Anwohnern. Also da haben wir alle informiert, wir haben allen, gerade für die Anwohner, was jetzt die Friedenstraße angeht, die dort unmittelbar betroffen ist, die haben wir alle in Hausaushang gemacht und die Gärtner haben wir alle angeschrieben. Also von daher denke ich mal, sind alle gut informiert. Und es ist ja auch wirklich ein sehr eng bemessener Zeitraum, den es betrifft. Unser Spiel fängt 15 Uhr an, sodass, sagen wir, die Veranstaltung, wo es richtig Rampa-Zampa ist, das kennt ihr ja, 14.30 Uhr losgeht und 17.30 Uhr ist der Hokuspokus wieder vorbei. Von daher denke ich mal, ist es auch für alle zu verkraften. Zumal dann immer noch ein sonniger Sonntag kommt, wo alle sich dann davon wieder ausruhen können.
Das ist doch sehr schön. Ja, mit seinen Nachbarn sollte man sich nicht verscherzen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. ja, ansonsten muss ich sagen, sind wir schon relativ zügig durch mit den Fragen, die uns gestellt wurden, die wir uns so überlegt hatten vorher. Ich weiß nicht, Erik, hast du noch eine Frage, die du loswerden möchtest zum Thema Bernsdorfer Straße?
Nö, ich würde sagen, das waren eigentlich, ich sag mal, die wichtigsten Fragen, die am häufigsten gestellten Fragen, was die Heimspiele auf der Berni betrifft.
Mich hatte noch jemand angeschrieben, tatsächlich mit einer Frage, auch für heute Abend, wann macht denn die Kasse auf und das Stadion? Also 13.30 Uhr wird die Tageskasse geöffnet und parallel dazu auch die Stadiontore, sodass ab 13.30 Uhr dort jeder vorbeikommen kann. Auch jetzt, weil die Hitze angesagt ist, gerade am Samstag, wird es auch erlaubt sein, dass man eine Wasserflasche bis ein Liter in der PET, also muss eine Plastikflasche sein, mitbringen darf, weil es einfach bei der gehenden Hitze können wir natürlich niemanden zwingen, was zu kaufen. Und da ist es uns lieber, dass die Gäste und unsere Fans einfach was trinken und nicht umkippen und uns anfeuern können. Ja, also das ist nochmal wichtig zu sagen. Und ab 13.30 Uhr wird dann auch natürlich ordentlich Musik laufen. Wir werden ein kühles Feldi da haben. Wir haben eine leckere Bratwurst da haben. Für die Kids wird es eine Hüpfburg geben. Also so, dass wir auch ein buntes Rahmenprogramm haben.
Sehr schön. Also einem ordentlichen Footballfest bei schönstem Wetter steht nichts im Wege. Hören wir daraus.
Richtig.
Sehr schön. Ja, dann soll es das zum Thema Bernsdorfer Straße erstmal gewesen sein. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, machen wir es bei dir auch wie mit jedem Gast. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was zu dir und deiner Football-Geschichte in Dresden wissen. Und ich denke mal, auch unsere Zuhörer freuen sich darüber, wenn du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst hier bei uns. Also fangen wir mal ganz klassisch an. Wie bist du denn eigentlich zu dem Football und generell zu den Monarchs gekommen?
Ja, wie ihr eingangs schon gesagt habt, war das im Winter 94, 95. Da hat mich einfach ein damaliger Freund mitgenommen, hat gesagt, hier, da ist noch ein bisschen was los, die suchen noch Leute. Und da bin ich einfach vorbeigegangen. Ne? Da waren wir in Bühlau in der Turnhalle. Der junge Mann, der mich mitgenommen hat, ich denke, es war Thomas Walter. Möge mir verzeihen, wenn der Name nicht mehr ganz stimmt. Und ja, das war eine dufte Truppe. Also da waren die ganzen alten Hautdegen dabei. Wenn ich da an Klaus Otto, Frank Kaiser denke, Stefan Brock selber war dabei. Und ja, es war von Anfang an war es einfach nur Spaß und hat mich sofort gepackt und dann bin ich dabei geblieben.
Nicht schlecht auf jeden Fall, dafür, dass es ja damals noch nicht so diese Community wahrscheinlich gab, wie es heute eher durch unter anderem Fernsehübertragung ja gegeben ist, dass Football so einen Stellenwert hat in der Gesellschaft. Ist das schon schön zu sehen, dass du jetzt ja schon mittlerweile fast 30 Jahre dabei bist. Nicht schlecht, nicht schlecht.
28. Stefan kann sagen, dass er 30 Jahre dabei ist. Bei mir sind es leider nur 28.
Ja. Stefan ist auch schon in der Hall of Fame.
Ich schaff's auch noch. Ja, und der hat die Hall of Fame, also das ist wild.
Der Nico fragte zum Beispiel noch, wie viele Stunden am Tag verbringst du mit Dingen, die mit dem Verein zusammenhängen? Weil du wirkst immer auf jeden Fall sehr beschäftigt, besonders in der Saison. Wie sehr nimmt dich das ein?
Ja, das ist mein Leben. Also, ich habe den großen Vorteil, dass ich eine Frau gefunden habe und mit der eine Familie mittlerweile, die das ganze Thema mitgehen. Und von daher kann ich mich da austoben, von früh bis spät. Also da geht es rund um die Uhr im Football.
Das ist, man kann ja sagen, es ist dein Hauptberuf, oder? Du da bei den Monarchs machst. Das ist halt nie wie bei vielen, wie bei uns, so alles Hobby neben dem Nebenberuf, sage ich schon fast. Aber du hast ja das große Glück, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, sozusagen.
Richtig. Also ich habe den Volltreffer quasi gelandet.
Sehr schön. Perfekt. Das kann man natürlich sich nur wünschen. Ja, jetzt sind ja schon ein paar Spiele verstrichen. Saisonziel der Monarchs wurde hier als Frage in den Raum geworfen. Natürlich, das Motto vor der Saison war Do It Again. Das wird es auch immer noch sein. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden jetzt nach den zwei Niederlagen, so rum. Aber ich denke mal, ja, warum sollte man was ändern? Oder gab es jetzt die Abweichung und man sagt, ja, wir geben uns mal mit dem zweiten Platz zufrieden?
Ja, jetzt weicht man ja vom Thema ein bisschen ab, was die Bernsdorfer angeht. Aber es gibt keinen Grund, davon abzuweichen. Wir haben ja ihr habt ja die Spiele gesehen. Es ist gerade das letzte Spiel in Berlin war natürlich zu Beginn sehr viel Schatten, bevor das ganze Licht kam. Und ich denke, da lässt sich auf jeden Fall drauf aufbauen. Und die beiden Niederlagen haben wir ja auch so knapp gestalten können, dass wir die, da sie an unserer Gruppe passiert sind, auch mit einem Rückspiel wieder ausgleichen können, sodass wir dort den direkten Vergleich mit beiden Mannschaften auf jeden Fall gewinnen können. Von daher gibt es da keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Da strahle ich eher vor Optimismus, dass das ganz, ganz weiter nach vorne geht.
Ja, also man hofft natürlich und denkt sich auch, dass man aus diesen Fehlern, die da vor allen Dingen, denke ich mal, in Berlin in der ersten Halbzeit passiert sind, viel lernen kann und gestärkter aus solchen Rückschlägen rausgeht.
Ja, das ist halt im Sport manchmal so. Ne? Es gibt so eine Tage und so eine Tage. Ne?
Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Wer kennt's nicht?
So, da hätte ich jetzt noch eine letzte Frage, die auch wirklich passend quasi dich und die Bernie betreffen, und zwar fragt der Markus Weber, den einige unter den alteingesessenen Leuten auch noch kennen, quasi der ehemalige Capo damals sozusagen im Fanblog, welches ist der prägendste Moment, den Jürg Dressler mit der Bernie verbindet, fragt er.
Mit der Bernsdorfer Straße. Tja, das ist vielleicht gar kein sportlicher Moment. Das wird tatsächlich eher, ich schwärme ja trotzdem auch für, trotz des vielen Sports und der vielen Zeit, die ich auf der Bernie verbringe, schwärme ich ja trotzdem für meine Frau und meine Familie. Und ich bin tatsächlich mit meiner Frau, war es der Moment auf der Bernsdorfer Straße, wo wir gesagt haben, ja, wir beide passen so zusammen. Ne? Das war dort gewesen.
Also ihr habt euch auf der Bernsdorfer kennengelernt?
Nee, das haben wir nicht, aber es gibt ja immer, so. Ihr wolltet ja ein bisschen was aus dem Nähkästchen haben, ne?
Ja, komm mal
raus. Und das war der Moment, wo man sagt dann, wo wir händchenhaltend aus der Bernsdorfer Straße rausgegangen sind.
Oh. Hollywood könnte es nie schöner schreiben. Das ist so traumhaft. So. Sehr schön.
So, also, mehr Nähkästchen gibt es aber nicht heute.
Der Rest bleibt zu. Wunderbar. War auf jeden Fall sehr schön. Aber wir sind noch nicht ganz raus. Erik sagte ja gerade, es wäre die letzte Frage. Ja,
kommst du wieder mit deinem Unsinn um die Ecke.
Wir haben noch die Tippspielfrage natürlich. Auch du darfst dich heute hier mal versuchen. Bisher lief es natürlich für alle großartig schief. Vor allen Dingen wie das letzte Spiel, aber darüber reden wir dann später noch. Wir haben uns ja vorgenommen, mal ein Tippspiel dieses Jahr zu machen. Wissen selber immer noch nicht, was wir damit eigentlich anfangen wollen. Aber du darfst dich gerne darin versuchen, wie denn das nächste Spiel gegen Köln ausgeht. Wenn du willst, darfst du anfangen. Wenn nicht, fängt der Erik an, wie er möchte.
Dann müssen wir, macht ihr es, ich habe extra die letzte Folge gehört, ich habe es wieder vergessen, numerisch oder reicht aus den Punktedifferenz?
Plus, die Differenz, wie bei den Lostovia-Gewinnspiel quasi genauso.
Genau, du kannst auch sagen, es geht -7 aus, das wäre zwar eigenartig, wenn das der Geschäftsführer sagt, aber das wäre dein Tipp. Wie du möchtest. Ansonsten plus, minus. Ja, die Punktedifferenz ist ausreichend.
Dann haut ihr mal raus, damit ich mich dazwischen setzen kann.
Oh, schön. Das wird gut.
Ich weiß gar nicht, Markus, hast du den Zettel vor dir, was wir letzte Woche gesagt haben? Ich hatte, glaube ich, bloß 9 gesagt.
Du warst auf jeden Fall am, ich will nicht sagen, ja, am nächsten dran,
aber... Spielt doch am Ende keine Rolle, hat ja nie gestimmt. Ich würde jetzt ein bisschen zurückrudern, denn mit Köln kommt auch eine, ja, im Moment stark aufspielende Mannschaft. Und dann gehe ich halt eher mit einer vorsichtigen plus 3 diesmal rein.
Plus 3, der Erik. Ja, also um das nochmal richtig zu stellen. Ja, du hattest plus 9 gesagt und warst damit am wenigsten weit weg, weil ich habe plus 12 gesagt und die Dori hat plus 14 gesagt. Nichtsdestotrotz bin ich aber optimistisch und denke, wir werden etwas deutlicher gewinnen. Vielleicht nicht zweistellig deutlich, aber wir werden mit plus 6 aus der Runde rausgehen. Damit hat der Jörg zumindest noch die Chance, sich dazwischen zu setzen.
Nein, ich setze mich natürlich oben drüber. Also ich gehe auf ganz entspannte plus 10.
Plus 10? Na ja. Dann, wir haben, dein Wort.
Wir werden Minimum mit einem Touchdown-Unterschied gewinnen und dann hoffe ich natürlich, dass unser Kicker noch ein Field Goal versenkt, obendrauf bei auslaufender Spielzeit und dann gewinnen wir mit 10 Punkten Unterschied.
Ja, Game-Winning Field Goal wollte ich auch gerade sagen, das wäre schön.
Dein Wort in dem Football-Gottes-Gehörgang, das wäre... wunderbar. Und bitte nicht ganz so herzreichend spannend. Das muss ich nicht schon wieder haben, dass es bis zur letzten Sekunde spannend bleibt.
Das wird's aber werden.
Ja, aber nie ganz so spannend, dass man noch quasi Angst hat, dass man mit auslaufender Ohr das Ding auch noch abgeben kann. Das muss es nie unbedingt sein. Also ich hoffe natürlich immer auf ein spannendes Spiel. Keiner mag ein Shootout. Ja, so, damit sind wir jetzt aber heute durch. Ich für meinen Teil zumindest. Ich weiß nicht, ob der Erik noch was sagen möchte.
Nö, ich würde Jörg jetzt in seinen, es ist nämlich auch schon spät am Abend, in seinen wohlverdienten Feierabend entlassen. Und damit bedanken wir uns bei dir und hoffen auf ein erfolgreiches Spiel am Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch danke an euch beide, vor allem wir haben uns ja kennengelernt, bevor ihr angefangen habt, ne? Also ich freue mich, dass ihr das wirklich so durchgezogen habt, wo wir gerade, wenn ich noch dran denke, wo wir uns das erste Mal bei uns im Büro getroffen haben und drüber geplauscht haben, was ihr alles so vorhabt. Und jetzt ist es tatsächlich schon die 6. Folge. Ja. Und ich finde es mega. Also ich finde toll, großes Lob an euch, dass ihr das durchzieht und euch dort auch wirklich in die Reihe der vielen ehrenamtlichen Helfer dort mit einreiht und wirklich was Tolles macht und die Monos ein Stück weiter strahlen lässt. Auch an der Stelle wirklich nochmal Dankeschön an alle, die uns dort wirklich immer unterstützen und das Ganze in ihrer Freizeit tun mit Herz und Liebe und ihr ganzes ganze Seele da reinhängen und das ganze Projekt Dresden Monos dort quasi am Leben halten und natürlich weiter blühen lassen. Also danke an alle ehrenamtlichen Helfer und seid alle geherzt und natürlich ihr Fans, wir sehen uns am Samstag spätestens 15 Uhr im, was habt ihr gesagt? Superdom Bernsdorfer Straße.
Bernsdorfer Superdom, genau. Ja. Wir hoffen, wir konnten alle Fragen beantworten, beziehungsweise der Jörg konnte alle Fragen beantworten. Und ja, vielen Dank für die Blumen zum Abschluss. Und wenn es mal wieder so klappt, werden wir dich sicherlich nochmal fragen, ob du mal wieder hier vorbeikommen möchtest. In diesem Sinne, bye bye.
Bis dann, tschüss.
Damit haben wir auch unseren zweiten Punkt auf der Tagesordnung abgearbeitet. Ich hoffe, es sind alle Fragen geklärt, um das hier nochmal zum Ende zu bringen. Und ansonsten schreibt uns gerne, wenn immer noch offene Fragen sind. Ja, und wir haben ja über das Heimspiel schon geredet. Jetzt wollen wir auch noch über den Heimspielgegner reden. Und zwar zu Gast in Dresden wird sein Köln. Die Cologne Crocodiles kommen zu uns. Ja, mit Köln kommt auch ein Traditionsverein, wenn man das so sagen darf. Seit 1980 existiert dieser Verein, war 6-mal im German Bowl, konnte ihn allerdings leider nur einmal gewinnen, 2000 war das. Hatten zwischendurch auch so ihre Probleme, mussten sich nach der Saison 2003 mal auflösen und haben dann 2008 sich wieder neu gegründet und sind seit 2016 wieder in der GFL vertreten.
Ganz genau und ja, einen großen Namen aus dem Verein kennen halt viele Leute sicherlich, und zwar ist das Jan Stecker, der ist dort im Vorstand. Und der war auch früher mal Quarterback bei den Cologne Crocodiles und ist auch Stadionsprecher, glaube ich, bei den.
Genau, ja, das oder im Stream, aber ich glaube auch Stadionsprecher ist er, genau. Ja.
Letzte Saison konnte Köln als dritter Platz quasi die Saison abschließen mit Standing von 6-4. Gegen Dresden sieht die Bilanz gut für uns aus.
Ja, genau. Also Köln hat einmal gegen uns gewinnen können, letztes Jahr nebenbei erwähnt. Und ja, ansonsten haben wir Köln 7-mal besiegen können, seitdem sie wieder in der GFL sind.
Ja, ja, stimmt, das war das Auftaktspiel letztes Jahr gewesen gegen Köln.
Genau, das 48-41, das erinnert mich irgendwie an letzte Woche. 48-42, 48-41, ja, lass mal das. Ja, Köln war dieses Jahr aber relativ erfolgreich schon. Haben jetzt, was haben sie denn? 2 Siege und eine Niederlage.
Ja, genau. Und zwar hat Köln hat gegen Düsseldorf relativ, also recht deutlich mit 48-21 gewonnen. Gegen die Lions haben sie 27-14 verloren und dann gab es noch eine krasse Klatsche gegen Kiel, das haben sie 49-0 gewonnen.
Genau, wo wir 15-6 gegen Kiel gewonnen haben. Ja. Ich denke, den Tag wird sich Kiel auch komplett anders vorgestellt haben. Dann gibt es natürlich auch wieder hier ein paar Spieler, auf die man achten sollte. Und ein alter Bekannter ist der Quarterback Christian Strong, der seine zweite Saison in Köln dieses Jahr verbringt. Letztes Jahr war er recht erfolgreich, kann man schon so sagen. Immerhin hat er bei 255 Completions 3470 Yards erzielt und 33 Touchdowns, hat allerdings aber auch 17 Interceptions geworfen. Also das ist, naja, fast 50-50. Ja,
die Quote ist nicht so gut, ne?
Nee, das ist eher nie so berauschend. Dieses Jahr hat er auch schon wieder gezeigt, dass er einen guten Wurfarm hat mit 78 Completions für 890 Yards und 12 Touchdowns, aber auch schon wieder 2 Interceptions. Also generell kann man schon so sagen, der junge Mann ist eher ein Passing Quarterback. Das kann uns vielleicht durchaus zugutekommen, wenn man da an letzte Woche denkt, weil letztes Jahr hat er ganze minus 69 Yards Rushing erzielt. Und dieses Jahr auch schon wieder minus 2 Yards Rushing. Also ich denke, den werden wir nicht so oft übers Feld flitzen sehen wie den Berliner Quarterback.
Ja, hoffe ich. Damit scheinbar zumindest im Moment noch Probleme zu haben. Ne?
Das ist richtig.
Okay, und da gibt es 2 Anspielstationen, die man erwähnen sollte, auf die er wirft, und zwar die Wide Receiver Aaron Jackson und Jarvis McClam. Aaron Jackson, der ist schon seine dritte Saison bei den Kölnern. Und hat letzte Saison 14 Touchdowns gefangen. War der zweitbeste Receiver bei Köln gewesen.
Und immerhin 1315 Yards Receiving. Also auch das nicht schlecht.
Genau, und diese Saison steht er schon bei 14 Touchdowns. Und
4 Jarvis Touchdowns.
Richtig, Entschuldigung. Und Jarvis McClam, der ist erst neu quasi und hatte jetzt in den 3 bestrittenen Spielen hatte schon 335 Yards und auch schon 6 Touchdowns und einen Rushing Touchdown erzielt.
Ja, aber nicht nur auf der offensiven Seite des Balles gibt es einen Mann, der gibt es Spieler, die herausstechen. Auch auf der defensiven Seite sei ein Name zu erwähnen, der Defense-Back Fardan Allen, der auch seine erste Saison in Köln verbringt, hat in den 3 Spielen schon 19 Solo-Tackles und insgesamt 21 Tackles und eine Interception verzeichnen können. Also ich denke mal, was die Offense angeht, da wird uns eher ein Passfeuerwerk als ein Lauffeuerwerk erwarten. Mit immerhin 12 Touchdowns per Pass und 4 Touchdowns per Rush. Da denke ich mal schon, dass wir eher mal gucken müssen, was da durch die Luft fliegt. Hoffe ich zumindest, dass es nicht wieder komplett anders kommt, als wir hier predikten.
Okay, ja, und das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein zu Köln, die wichtigsten Informationen. Was wir noch erwähnen wollten, das hatte uns Jörg vorhin noch nach dem Interview im Off hat er das noch eingeschoben. Lustige Info, das letzte offizielle Ligaspiel gegen Köln.
Nee, auf der Bernsdorfer Straße. Das letzte offizielle Ligaspiel, ja, was auf der Bernsdorfer Straße stattgefunden hat, war 2013 gegen die Cologne Falcons. Also zwar auch nicht die Crocodiles, aber auch ein Kölner Team. Und das wurde recht deutlich gewonnen. Also ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich gucke nochmal fix rein, ob ich das hier noch irgendwo finde. 7:49 hat Köln da verloren. In Dresden.
Okay, da bleibt uns nur noch eine kleine Vorschau auf die nächste Folge zu geben. Da werden wir natürlich das Köln-Spiel besprechen. Hoffentlich diesmal mit positiveren Ausgang. Eine Vorschau auf das nächste Spiel. was die Berlin Rebels sein werden.
Am 25.06. ein Abendspiel. Ich glaube, 18 Uhr ist der erste Kickoff in Berlin.
Und dann haben wir uns auch Gäste rangeholt. Und ich sage Gäste. Und zwar, wenn alles klappt, wird das Running Back Duo Yasser Nasser und David Baum zu uns stoßen als Gäste. Die habt ihr ja schon in dem Instagram Takeover, nenne ich es jetzt mal, auf den Monarch Socials gesehen. Und die werden dann bei uns auch in den Podcast kommen.
Genau, und hoffentlich noch ein paar Einblicke so aus der Spielerkabine geben, die Dori uns vielleicht nicht geben wollte.
So, und damit soll es gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und da bleibt es nichts anderes zu sagen, als macht's wie die Monarchs, do it again.
Do it again. Bis nächste Woche.
Bye, bye.
Ciao.